Als ich am ersten Tage meine Wanderung durch London antrat, als ich mich aufs Geratewohl in das dichteste Gedränge stürzte, als ich den Heißhunger der Neugierde zu stillen in einem Stück von der City vorüber an St. Paul's durch Temple Bar bis nach der Westminster-Abtei rannte, als ich endlich erschöpft, ermüdet an der Bildsäule Cannings niedersank und mich auf den Marmorfuß der Statue setzte, um die Stirn zu reiben, um mich zu fragen, was ich denn eigentlich gesehen und was denn eigentlich dieser ganze Lärm bedeute. Und als ich vergebens nach einer Antwort suchte und nur fühlte, dass ich traurig war, wie ein alter Jude an den Wassern zu Babylon, da wünschte ich mir Flügel, um rasch wie der Blitz in die entfernteste, stillste Wüste zu fliegen, wo etwa nur eine Palme im Abendwinde wehte und ein großer, schöner Vogel mit prächtigen, ausgebreiteten Schwingen langsam über die Fläche schwebte. Denn entweder mußt du einer jener ernsten Handelsherren sein, der sich in einer glücklichen Operation nicht irre machen ließ, und wenn auch ein Weltteil vor seinen Augen zusammenbräche, oder einer jener Börsenhelden, der dir das schwierigste Exempel im Kopfe ausrechnen würde, wenn man ihm selbst 100 Kanonen vor der Nase losschösse, wenn du als Neuling, als Fremdling in der ersten halben Stunde in dem Lärm einer Londoner Gasse deine 5 Sinne beieinander halten willst, wenn du nicht für die erste Zeit durchaus darauf verzichten sollst, dir auch nur über das Gewöhnlichste deiner neuen Umgebung Rechenschaft abzulegen. Ich weiß nicht, ob es andern auch so ging. Genug, ich war verdrießlich, ich war traurig, ich war total niedergeschlagen, als ich meinen ersten Ausflug vollendet hatte. Und gern warf ich mich in den ersten Omnibus, der mich nach einer halbstündigen Fahrt zurück in mein Hotel brachte. Es war Abend geworden, der Nebel wogte über die Themse und unsicher flimmerten die Lichter am andern Ufer des Stroms. Noch eine kleine Weile und es war Nacht. Ich wohnte in einem Hotel in Norfolk Street, einer Seitenstraße am Strand. Das ganze Haus war so still, dass man eine Nadel hätte fallen hören können. Die großen, schweren Vorhänge bedeckten die Fenster des düstern Gemachs, nur das lustige Feuer am Kamin und die Kerzen eines gewaltigen silbernen Armleuchters warfen ihr zitterndes Licht auf die Blumen des Teppichs, auf die Ölgemälde der Wände und auf die riesigen Sessel, welche im Kreise um den Kamin standen. Ein englisches Gemach mit seinem Kamin, mit seinem Teppich, mit seinen soliden, bequemen Möbeln, mit seiner düster einfachen, aber geschmackvollen Einrichtung, hat einen eigentümlichen Reiz. Ein uralter Kellner, mit schneeweißem Haar, in sauberer Wäsche, in schwarzem Frack, mit seidenen Beinkleidern, trat so leise herein, dass ich ihn kaum bemerkte und setzte, ohne ein Wort zu sprechen, das Teegeschirr so vorsichtig auf den runden Tisch, als hätte er gefürchtet, auch nur durch das Zusammenstoßen zweier Tassen oder Teller die tiefe Stille des weiten Zimmers zu stören. Ich sah mich unwillkürlich nach ihm um, aber der alte Mann schien gar nicht daran zu denken, dass ich im Zimmer war. Er trippelte lautlos hin und her über den Teppich, Stückchen für Stückchen brachte er seine Geschichten herbei und stellte die Teekanne, die Zuckerdose, die Tasse, die Teller mit Brot und Eiern und Fleisch und Käse, kurz alles in so symmetrischer Weise auf den Tisch, dass ich fast laut darüber gelacht hätte. Ich hatte mir aber vorgenommen, kein Glied zu rühren, ich ließ den Alten ruhig gewähren und dachte schon, er würde mich ebenso still verlassen, wie er schweigend hereintrat. Als er plötzlich mit der feierlichsten Bewegung sein silberhaariges Haupt erhob und, jetzt mit der einen Hand die geöffnete Kanne, mit der anderen die grüne Teebüchse ergreifend, einen Schritt näher trat und mich mit einer höchst ausdrucksvollen Miene zu fragen schien, ob ich selbst den Tee machen wolle oder nicht. Die unendliche Ruhe, die vollkommene Würde und die hohe Grazie, welche der alte Knabe bei diesem kleinen Aktus zum Besten gab, entzückte mich mehr als sein vortrefflicher Tee. Wir hatten schon am Morgen versucht, einige Worte miteinander zu sprechen, das gelang aber sehr schlecht. Mein alter Kellner schien daher hintereinander anzunehmen, dass wir uns am besten durch stumme Zeichen verständigen könnten. Kein Wort kam mehr über seine Lippen, und er behandelte mich hinfort in so komisch väterlicher Manier, als wenn ich ein kleines, hilfloses Kind gewesen wäre, und er machte auch wirklich bald durch seine unermüdliche Sorge jedes Fragen und Befehlen überflüssig. Ich habe später die englischen Dienstboten recht häufig beobachtet und musste mich immer darüber freuen, wie auch bei diesen Leuten, die das Schicksal zu einer der traurigsten Stellungen in der Gesellschaft verurteilt, die am allermeisten der Gefahr ausgesetzt sind, jedes Selbstständige zu verlieren, wie auch bei diesen Leuten noch jener Zug großbritannischer Würde vorherrscht, der das ganze Volk bis in die untersten Klassen durchweht und es unwillkürlich freier, bewusster und zu jeder weiteren Entwicklung fähiger macht, als man dem ersten Anschein nach denken sollte. An jenem Abende amüsierte mich einstweilen nur die vollkommene Harmonie meiner ganzen Umgebung. Die Totenstille des Hauses, das halb erleuchtete feierliche Gemach und der uralte Kellner. Es passte alles so prächtig zueinander. Es war ein wohltuender Kontrast nach den stürmischen Tagen, den ich auf der Gasse verlebt hatte. Und als das Feuer im Kamin immer lustiger aufflammte und die Ruhe den letzten Schwindel überwunden hatte, da fing die Vernunft auch wieder an zu sprechen und Hoffnung wieder an zu blühen, und gern ließ ich jetzt das Erlebte noch einmal an meiner Seele vorübergehen. Es bedarf wirklich nicht vielen Nachdenkens, um aus dem Betäubenden des Londoner Lebens etwas Belehrendes zu machen. Eine Welt umschließt diese 32 Meilen im Umfange große Stadt, und du hast nur die Augen zu öffnen, um das Leben unseres Jahrhunderts in seiner ganzen Breite, in seiner vollen Entwicklung, in seinen schrecklichsten Kontrasten vor dir zu sehen. Der Handel, der seine Unternehmungen ausdehnt bis in die fernsten Zonen, bis in das Herz der kolossalsten Kontinente, bis zu den letzten Inseln des Ozeans, hier hat er seine Schätze aufgetürmt. Die Industrie, die mit ihren Riesenarmen in kurzer Zeit 1000 neue Verhältnisse geschaffen hat und die in Zukunft noch die ganze Gestalt der Erdoberfläche zu ändern droht, hier hat sie all ihre Wunder zusammengetragen. Die Schifffahrt, die ihre Fregatten aussendet, um China zu erobern, die ihre Flaggen drohend an den Küsten der argentinischen Republiken flattern lässt und die ihren Erebus und ihren Terror in das Eis des Poles schickt, um immer aufs Neue eine nordwestliche Durchfahrt zu versuchen. Hier lässt sie ihre schönsten Flotten rasten. Hier lässt die Politik, sei es in den Räumen des Parlamentsgebäudes oder in jener Taverne am Strand, wo der Arbeiter seine Meetings hält, hier lässt das Vaterland seine kühnsten Leute die klügsten Reden halten und die größten Taten tun. Hier ist der Ort, wo das Talent eines erfinderischen Geistes Raum und Unterstützung findet, um seine Systeme zu verwirklichen, wo ein einfacher Handelsmann so großartig denken kann, dass er ein ganzes Kauffahrtschiff in vollstem Schmuck der Segel und jeder Einrichtung dazu hergibt, damit ein Kapitän Warner der Welt zeigen könne, wie er in Zeit von einer Minute allein imstande ist, das zu zerstören, das in Fetzen und Splitter auseinanderzuschießen, woran Hunderte, ja Tausende von Menschen monatelang arbeiten. Hier ist es, wo die Liebe zur Wissenschaft in unermeßlichen Bibliotheken alle Schätze des menschlichen Geistes zusammentrug, wo die Liebe zur Kunst in brechend vollen Museen hier die Meisterwerke eines Raphael und Rubens und dort die Porphyrgräber orientalischer Fürsten und die Marmorbilder der Hellenen nebeneinander stellte, ja, wo man nicht die Angel vergaß eines Fischers im hohen Norden und nicht den Tomahawk des roten Indianers. Hier ist es, wo du vielleicht an demselben Abend den Lablache und die Persiani singen hörst und wo du dich an einem Konzert der feierlichen Bewohner der Insel des stillen Meeres erfreust, wo du nur zwei Schritte zu gehen hast, um von den Königen afrikanischer Wüsten, von dem stattlichen Loi und dem gelenkigen Panther zu der Giraffenherde zu gelangen, die in offenem Garten Lust wandelt, oder zu dem zottigen Eisbär, der in der Kühle einer Grotte von seiner sibirischen Heimat träumt. Und hier ist es endlich, wo dich die grellsten Kontraste unserer gesellschaftlichen Zustände angrinsen, wo du zur Mittagszeit im Hyde Park alle 10 Schritt auf einen Krösus stößt, während sich vielleicht zu derselben Zeit ein Proletarier in das grüne Gras am Fuß der Statue des Achilles niederlegt, um, vom Hunger tagelang gefoltert, endlich still zu verrecken.